Brain Bytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bytes. Mein Name ist Daniela und ich moderiere euch heute durch die Folge. Unser heutiges Thema sind NFTs. Das sind nicht austauschbare, digital geschützte Objekte. Und diese basieren auf der Blockchain-Technologie. Dazu gibt es ebenfalls eine Brainbytes-Folge. Also wenn ihr in dem Thema noch nicht so im Bilde seid, hört euch gerne die Folge vorher an. Genau, es wird aber nicht zu technisch, sondern heute konzentrieren wir uns erstmal darauf, was genau NFTs sind, wie man NFTs bekommt, was man letztendlich genau besitzt, wenn man ein NFT besitzt bzw. sich kauft, was sind Vorteile, was sind Risiken, was sind Beispiele für NFTs. Also wir werden das Thema heute einmal querbeet einmal durch beleuchten. Tim Zölitz ist heute unser Gast und Experte zu dem Thema NFT. Tim ist Mitgründer bei Chainvest und Tim ist Mitgründer und Vorstand bei der Blockchain Association Schleswig-Holstein. Aber das kann Tim euch gleich selber erzählen. Also von daher, moin Tim, schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst für unseren Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, über das Thema ein bisschen berichten zu können.
Sehr gerne. Magst du dich selber einmal kurz vorstellen und vielleicht kurz über deine Tätigkeiten berichten?
Sehr gerne. Also mein Name ist Tim Zölitz. Ich komme aus Kiel. Ich bin Co-Founder und Co-Geschäftsführer der Chainvest Capital UG. Das ist auch ein Blockchain-Unternehmen. Da kümmern wir uns um digitale Wertpapiere auf der Blockchain und bauen dafür eine Vergleichsplattform. Und ehrenamtlich bin ich Mitgründer und Vorstandsmitglied in der Blockchain Association Schleswig-Holstein. Das ist quasi ein ehrenamtlicher Verein, wo wir das Thema Blockchain ein bisschen verbreiten wollen hier vor Ort, aber auch bundesweit mit Informationsveranstaltungen, Online-Kursen und all sowas. Und nebenbei bin ich noch in ein paar anderen Blockchain-Projekten involviert und finde ab und an noch ein bisschen Zeit fürs Studium.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Also wir haben hier die geballte Power vor Ort, beziehungsweise vor Ort, online vor Ort. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema mit der ersten Frage. NFTs, was ist das überhaupt? Kannst du das mal kurz und knackig erläutern?
Ja, also NFTs, das ist ja die Abkürzung für Non-Fungible Token. Das würde auf Deutsch ja sowas heißen wie nicht fungibel oder nicht austauschbare Token. Und Token sind ja quasi nur bestimmte Einheiten, solche Art Container auf einer Blockchain. Das heißt, sowas wie eine Art Bitcoin, das ist ja quasi auch nichts anderes als ein Token auf der Bitcoin-Blockchain, kann man eben mit NFTs auch andere Sachen auf eine Blockchain bringen. Und diese NFTs, da steckt eben im Namen, diese Nicht-Fungibilität, ermöglicht eben das Ganze auch auf ein paar andere Assets zu übertragen. Das heißt, man kann mit NFTs zum Beispiel Kunst auf die Blockchain bringen und dieser NFT verkörpert quasi diese Kunst. Das heißt, der Token oder dieser Non-Fungible-Token ist so eine Art Container für irgendwas anderes und dieses irgendwas andere kann dann zum Beispiel Kunst sein, das können Sammelkarten sein und dieser Token repräsentiert das eben.
Okay, also sprich, ich habe ein nicht austauschbares Objekt letztendlich, wenn man das jetzt beispielsweise mal auf das nicht digitale Leben überträgt, du hast ja jetzt auch gerade schon das Beispiel Kunstwerk genannt, wenn ich jetzt die Mona Lisa sehe, das Originalbild, ist ja letztendlich auch ein nicht austauschbares Objekt, das gibt es nur einmal, kann natürlich beliebig oft kopiert werden, hängt vielleicht auch in einigen Wohnzimmern, aber es gibt einmal das Original, welches nicht austauschbar ist und den entsprechenden Wert hat. Genau, und so im Gegensatz dazu dann wahrscheinlich austauschbar, also 2-Euro-Stück gibt es oft und egal, ob ich das eine oder das andere 2-Euro-Stück habe, ist austauschbar.
Selbst wenn es an sich ähnlich ist, also wenn ich zweimal die Mona Lisa ausdrücke, ist es nicht das gleiche wie das Original, obwohl es ja irgendwie das gleiche abbildet, aber eine 2-Euro-Münze ist eben 1:1 tauschbar und das soll auch so sein. Mhm. Und das Besondere ist eben, dass NFTs dieses Prinzip von der Mona Lisa eben auch in die digitale Welt bringen. Denn jetzt zum Beispiel bei der Mona Lisa ist es ja relativ leicht zu sagen, welches das Original ist. Das ist eben das, was im Louvre aushängt. Bei den Bildern zu Hause im Wohnzimmer weiß ja jeder relativ genau, dass das wahrscheinlich nicht das Original ist.
Wer weiß.
Im digitalen Raum ist es aber deutlich schwerer, sowas zu beweisen oder überhaupt abzubilden. Das heißt, so ein Eigentumsnachweis, auf Englisch nennt man das dann Proof of Digital Ownership, ist eben deutlich schwerer abzubilden und dafür sind diese NFTs eben super praktisch, weil man eben auch im digitalen Raum eben diese Echtheit und das Eigentumsverhältnis von dann zum Beispiel so einem Kunstwerk abbilden kann.
Das stimmt auf jeden Fall. Und was genau besitze ich, wenn ich ein NFT habe? Also ich habe ja letztendlich einen Datensatz, oder?
Genau, kann man so sagen. Also prinzipiell erwirbst du erstmal nur den Zugang zu einem Datensatz, nämlich den Private Key. Wenn du auf irgendeiner Plattform jetzt so ein NFT kaufst, dann ist es so, wie du Bitcoin kaufst, du kaufst erstmal nur einen Private Key und mit diesem Private Key kannst du über diesen Token verfügen. Das heißt, du kannst ihn danach irgendwo hinschicken, du kannst ihn selber in dein Wallet legen, wie auch immer. Was das dann zum Beispiel rechtlich heißt, wenn ich so ein Kunst-NFT kaufe, das ist total spannend und tatsächlich noch gar nicht so genau geklärt. Also ob man dann zum Beispiel urheberrechtlich Nutzungsrechte erhält an diesem Bild, ob man, wenn man zum Beispiel, es gibt Filmausschnitte, die quasi als NFT sind, ob man diese Filmausschnitte jetzt selber benutzen darf oder wenn man eine Musik-NFT gekauft hat und man diese Musik jetzt weiterverwenden darf oder ob man sie nur selber hören darf. Wie auch immer, das ist teilweise gar nicht so genau geregelt und hängt dann teilweise von individuellen Vertragsverhältnissen ab. Also man kauft immer einen Token, man kriegt immer einen Private Key, aber was damit dann im Detail verbunden ist, wirklich auf rechtlicher Ebene, ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Okay, ja, das wäre jetzt nämlich tatsächlich
Aber
auch noch
was?
eine Frage gewesen. Also, du hast mir vorgegriffen, sehr gut.
Genau, also das Rechtliche ist eben schwierig zu klären, aber dieser Eigentumsnachweis, der ist eben eindeutig auf der technischen Ebene geregelt.
Okay, ja, sehr cool. Du hast ja jetzt eben auch schon ein Beispiel genannt. Kannst du vielleicht noch mal weitere Anwendungsfälle nennen? Also beim Kunstwerk waren wir jetzt schon. Was gibt's da noch?
Genau, also bei Kunst denkt man ja viel dann an so klassische physische Kunst, jetzt zum Beispiel Mona Lisa, aber in Zukunft, da gibt es ja auch jetzt schon und in Zukunft wird es ja wahrscheinlich noch wichtiger werden, das Feld der digitalen Kunst. Das ist natürlich prädestiniert dafür. Man kann das zum Beispiel auch auf Sammelkarten oder Sammelobjekte im Allgemeinen übertragen, sowas wie Pokémon-Karten, Briefmarken, Sporttauschkarten, solche typischen Sammelobjekte. Man kann es aber auch in ja, ein bisschen größerem Maßstab denken, sowas wie größere Sammelobjekte, sagen wir jetzt mal ein Oldtimer oder sowas, kann man als NFT abbilden. Oder zum Beispiel Gaming-Items, das heißt besondere Gegenstände in der digitalen Welt, zum Beispiel dann in Computerspielen, können dadurch abgebildet werden. Das Thema Metaverse ist ja im Moment auch irgendwie ganz groß und ganz beliebt. Da könnte das Thema NFT auch ganz spannend werden. Also eigentlich bei allen Gegenständen, die gut in die digitale Welt gebracht werden können und halt eben nicht austauschbar sein sollen, da können eigentlich NFTs benutzt werden. Natürlich mit ein paar Ausnahmen noch immer, aber man kann es wirklich auf viel übertragen. Geht zum Beispiel auch im Bereich der Immobilien. Man kann auch Real Estate über NFTs auf die Blockchain bringen, wenn es jetzt nicht primär um die Finanzierung geht. Da würde man dann andere Sachen machen. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man sich da viele Szenarien ausdenken, wo das Sinn macht.
Ja, krass, also extrem viele Anwendungsfälle. Ich fand ja auch gerade den Punkt mit den virtuellen Welten spannend. Also Metaverse ist jetzt ja auch gerade ein neues Trendthema. Da wird
Ja.
es, by the way, auch bald nochmal eine Folge zu geben. Und das finde ich auch krass, wenn man sich das vorstellt. Also man hat eine virtuelle Welt und man hat Besitz durch diese NFTs auf einem
Ja.
virtuellen Grund und Boden. Also es, wenn man sich das mal
Genau so ist es.
vorstellt, echt verrückt. Gut, also sprich, NFTs können von bis sein, also ob digitales Kunstwerk, ob im Gaming-Bereich, ob Objekte in digitalen Welten, also da lässt sich alles
Genau.
Mögliche abbilden. Und die Frage, die ich als nächstes stelle, hat sich eigentlich auch schon beantwortet. Was kann ich damit machen? Also ich kann das Ganze sammeln, ich kann das Ganze handeln, halten, wie auch immer. Das ist ja jetzt so der wesentliche
Genau.
Teil, ne?
Genau.
Okay, ja, sehr cool. Das war auf jeden Fall schon mal mega informativ. Dann die nächste Frage: Seit wann gibt es NFTs? Also gibt es so Anfangsprojekte, die bekannt sind, die man kennt?
Also ich glaube, das wohl bekannteste Projekt, was man so im NFT-Space kennt, ist so CryptoKitties, nennt sich das. Das sind eben so digitale Katzenbilder, sehen jetzt auch nicht besonders toll aus, aber sind eben super, super bekannt geworden und auch sehr wertvoll. Oder auf jeden Fall teuer. Ob sie wertvoll ist, ist halt auch was anderes. Aber die gibt es seit Ende 2017. Da ist quasi das Projekt gestartet, ist dann tatsächlich auch relativ schnell relativ groß geworden. Aber richtig groß wurde so der NFT-Space eigentlich dann ein paar Monate später, weil dann die NFTs werden ja mit Hilfe von sogenannten Smart Contracts erstellt. Das ist quasi nochmal so ein eigenes Blockchain-Thema, Smart Contracts. Und da braucht es eben so eine bestimmte Version. Und die ist quasi ab Januar 2018 so in Umlauf gekommen. Und ab dann sind tatsächlich relativ schnell neue Projekte entstanden. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und
Ja.
da ist in der Zeit der Space auf jeden Fall ganz schön schnell, ganz schön groß geworden.
Ja,
Das kann man so sagen.
stimmt. Also man liest ja ständig von irgendwelchen neuen Projekten, die irgendwie aus dem Boden sprießen. Also das nimmt echt ordentlich Fahrt auf. Gut, jetzt bist du eben auch schon mal kurz auf die Technik eingegangen. Wie funktioniert das Ganze? Also wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum Thema Blockchain. Kannst du Blockchain und NFT in den Zusammenhang bringen?
Ja, also NFTs befinden sich quasi auf einer Blockchain. Beim Thema Blockchain habt ihr ja bestimmt schon mal über Bitcoins gesprochen, dass das halt ja letztendlich auch Coins, Token sind, die auf einer Blockchain sind, so wie es auch bei Ether und Ethereum ist. Aber man kann eben auch auf einer Blockchain ja andere Token quasi machen. Man kann neben dieser nativen Währung wie Bitcoin, kann man zum Beispiel bei Ethereum auch andere Projekte machen. Man kennt das von ganz vielen anderen Initial Coin Offerings zum Beispiel, wo eben auch verschiedene andere Projekte Token auf Ethereum imitieren. Also die nutzen diese Plattform. Und diese NFTs sind letztendlich auch nur ein anderer Token, der halt einen anderen technischen Standard hat. Das ist dieser besondere Vertrag, den ich eben angesprochen habe. Da gibt es so verschiedene Kategorisierungen. Man nennt das ERC20, ERC721. Das sind so diese Begriffe. Das definiert einfach nur bestimmte Mustervorlagen, die man nehmen kann, um so ein NFT zu erstellen. Aber letztendlich ist es quasi auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel die anderen ERC20-Token auf einer Blockchain. Also die sind direkt auf der Blockchain, nicht auf einer anderen Ebene zum Beispiel, und können da ganz normal hin und her getauscht werden und sind eigentlich im Umgang genauso wie jetzt zum Beispiel Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Ich kann dir mein Wallet legen, ich kann die hin und her schicken. Da ist die Funktionsweise relativ ähnlich.
Und was genau wird auf der Blockchain gespeichert? Also, es ist ja wahrscheinlich nicht die Datei selber, sondern der Besitznachweis in dem Sinne, oder?
Genau, das funktioniert dann eben auch über diese Smart Contracts. Also dieser ganze Prozess nennt sich Minting. Man kennt ja Mining, das ist jetzt ein Minting. Und das beschreibt quasi den Prozess, wenn man einen neuen Token ja, erstellt. Und beim Erstellen kann man eben in diesem Smart Contract verschiedene Sachen definieren. Das ist dann zum Beispiel, wie viele Token es davon gibt. Ja, also man könnte es jetzt technisch ein bisschen näher betrachten, aber das kann man uns, glaube ich, sparen. Aber da kann man eben verschiedene so grundlegende Eigenschaften definieren und eben auch, was das eigentliche Objekt ist, was repräsentiert wird. Das kann dann zum Beispiel ein Link zu einem anderen Bild sein, was durch diesen Token dann repräsentiert wird. Oder man kann sich eben andere Möglichkeiten überlegen, wie man dieses Objekt in diesen Smart Contract reinbringt, dann über eine Zeile Code, über einen Verweis, wie auch immer. Und man schreibt das da quasi mit rein.
Genau, ich glaube, technisch reicht das auch soweit. Das waren jetzt Themen, die wir auch in der Blockchain-Folge schon angesprochen haben. Also ich glaube, das kann jetzt so ganz gut in den Kontext gesetzt werden. Also sehr gut. So, weitere Frage: Wer kann NFTs erstellen? Das kann ja letztendlich jeder, oder?
Prinzipiell ja, also man braucht natürlich ein bisschen Ahnung von dem, worum es geht. Aber prinzipiell hat, wenn man es zum Beispiel auf Ethereum macht, hat ja erstmal jeder Zugriff auf das Netzwerk. Und dann kann prinzipiell auch jeder einen Token erstellen. Gibt mittlerweile auch ganz gute, jetzt mal Hilfssoftware, also Webseiten, die man halt dafür nutzen kann, um Token zu erstellen, die einen da ein paar Schritte abnehmen. Also der Zugang ist jetzt nicht super easy, aber jetzt auch nicht mehr so super schwer, dass man da 1000 Zeilen Code schreiben muss. Also prinzipiell ist das für jeden, der sich Lust hat, damit zu beschäftigen, auf jeden Fall möglich, sowas zu erstellen.
Okay, also wenn man sich damit auseinandersetzt, kriegt man es auch hin.
Genau.
Okay, du hast ja gerade schon gesagt, das Hochladen letztendlich des NFTs nennt man Minting, das Ganze kostet Geld, oder?
Ja, so ist es. Also wenn man dann zum Beispiel externe Software verwendet, dann kann man dafür bezahlen, aber vor allem auf der Blockchain fallen halt Transaktionskosten an. Da muss man allerdings auch unterscheiden, welche Blockchain man eigentlich dafür nimmt. Also bei Ethereum, das war ja auch so ein großes Problem während des Halbzyklus, dass das Ganze halt einmal umwelttechnisch schwierig ist, aber vor allem auch kostenmäßig, weil es natürlich schon sehr ineffizient ist, wenn das ganze Erstellen erstmal 50, 60 € kostet.
Stimmt.
Und vor allem dann auch das Transferieren eines einzelnen Token teilweise genauso viel kostet. Das ist natürlich blöd. Und das sind dann wirklich Blockchain-interne Kosten, die zum Beispiel bei Ethereum echt hoch waren, bei anderen Projekten, die jetzt neuer sind, aber deutlich, deutlich geringer sind.
Okay, und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie steht es da generell um die Rendite und den Aufwand? Also Aufwand hast du ja jetzt gerade schon erklärt, wenn man sich reinfuchst, was das ungefähr für ein Aufwand ist. Aber ja, was habe ich für eine Rendite? Kann man das so ganz grob sagen oder kommt das wirklich drauf an?
Das kommt leider total darauf an. Also
Ergibt sich, ne?
an sich die jungen Projekte, die man halt 2017 oder 2018 gekauft hat, die sind halt jetzt alle ganz gut gelaufen, so, weil es nicht viele gab. Während des Halbzyklus konnte man ehrlich gesagt auch gefühlt alles kaufen, was auf OpenSea war, und das ist irgendwie alles gestiegen für ein paar Wochen lang. Aber jetzt gibt es mittlerweile so viel auf dem Markt. Einige Sachen laufen halt immer noch sehr, sehr gut, aber man muss auch ehrlich sagen, die allermeisten Sachen gehen relativ schnell gen Null. Dementsprechend ist da so eine Durchschnittsrendite überhaupt nicht aussagekräftig, weil einige Sachen gehen total ab. Das meiste verliert aber echt extrem. Da braucht man halt wirklich ein glückliches Händchen. Ist eigentlich wie im klassischen Sammelbereich auch. Also in der echten Welt, nenne ich es mal, ist es ja auch so. Da kann man ja auch 1000 Karten haben. Wenn man keine Ahnung hat, dann hat man
Stimmt.
mit Glück auch mal einen Treffer dabei.
Ah.
Aber letztendlich braucht man ja schon eine gewisse Expertise, um einschätzen zu können, okay, das ist irgendwie wertbeständig, das könnte in der Zukunft noch gut sein. Also,
Ja, stimmt.
das kann man leider schwer definieren.
Okay, also dann vielleicht auch noch mal zu dem Thema Risiko. Heißt, ich habe ein hohes Risiko. Also das Geld, was ich da reinstecke, das sollte ich in dem Sinne übrig haben.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also, muss ehrlich sagen, die meisten Projekte sind halt langfristig eher nicht wertbeständig gewesen. Einige sind halt auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber das ist auf jeden Fall mit sehr hohem Risiko verbunden. Das kann man auf jeden Fall so definieren. Und man kann natürlich verschiedene Abstufungen machen. Wenn man jetzt ein großes, bekanntes Projekt hat, ist es natürlich was anderes, als wenn man jetzt irgendein selbstgemaltes Bild auf der 500. Seite von so einer Handelsplattform kauft. Gibt es natürlich Abstufungen, aber bleibt schon alles risikoreich.
Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, auch da sind wir zwischendurch immer schon mal drauf eingegangen. Was sind Merkmale von NFTs beziehungsweise Vorteile? Also, wo liegt da mein Vorteil?
Also einmal, dass man halt mit den NFTs einen ganz klaren und halt überhaupt nicht verfälschbaren Beweis von Eigentumsrechten auch in den digitalen Bereich bringen kann. Da kommt eben das Prinzip der Blockchain mit rein, dass man es halt eben ganz klar, transparent, unveränderlich nachweisen kann, wem dieser Token gehört. Ist teilweise ein bisschen schwer greifbar, dieses Eigentumsrecht im digitalen Raum, was ist tatsächlich echt großes Thema. Seine Eigenschaft ist halt eben, steckt ja im Namen, dass die Token untereinander nicht austauschbar sind, nicht fungibel. Gemeinsam haben sie eigentlich alle, dass sie auf einem gewissen Underlying beruhen, also halt irgendwas repräsentieren, auf der Blockchain sind und im Umgang eigentlich genauso sind wie andere Token auch. Und wie gesagt, sie garantieren halt Eigentumsnachweise und die Einzigartigkeit ist eben auch quasi mit dem Smart Contract gesichert, weil man möchte ja auch bei Sammelobjekten sicher gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine von 10 besonderen Briefmarken hat, dann will man ja auch sicher gehen, dass nicht ein Jahr später nochmal 100 Stück davon rausgegeben werden. Dann ist
Stimmt.
das natürlich ein extremer Wertverlust. Und
Ja, auf
sowas
jeden
kann man
Fall.
eben auch über Code dann klar definieren.
Okay. Du hast jetzt gerade schon ja einen Nachteil Kritik genannt. Kannst du da auch noch mal weitere Punkte nennen, was Nachteile sein können oder aktuelle Kritik?
Genau, also wenn man sich jetzt auf Ethereum fokussiert, dann ganz klar Transaktionskosten, wobei die jetzt auch schon geringer geworden sind. Dann der Umweltaspekt spielt natürlich auch mit rein, also rund um das Thema Mining. Da sind die, ist das Minting von den Token natürlich auch nicht ausgenommen. Ja, dann ist natürlich auf der User-Seite ein klassisches Blockchain-Thema rund um den Umgang mit den Private Keys. Muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass das ein Risiko darstellen kann, wenn man keine Ahnung davon hat, weil ist der Private Key weg, ist es wie bei Kryptowährungen auch. Ist es mit NFTs leider auch schwierig. Es
Dann
ist
verliert man quasi den Zugang. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der Blockchain-Folge gesagt haben. Kannst du vielleicht zum Private Key noch mal eins, zwei Sätze sagen?
Na klar, also auf der Blockchain muss man ja auch irgendwie über Besitz bestimmen. Es gibt ja keine zentrale Instanz, die sagen kann, dir gehört das, dir gehört das. Das muss ja anders geregelt werden. Und da bedient man sich klassischer asymmetrischer Kryptographie, nämlich dass man einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel hat. Der öffentliche Schlüssel ist sowas Ähnliches wie eine IBAN oder eure Adresse, die ist halt, wie der Name sagt, öffentlich. Und da kann jeder zum Beispiel euch Bitcoins hinschicken oder so ein NFT hinschicken, also eine öffentliche Adresse. Und der Private Key gehört quasi zu dieser Adresse. Und ermöglicht halt eben einer Person Zugriff auf diesen Inhalt, der auf dieser Adresse gespeichert ist. Also wenn ich halt die Bitcoins, die du mir zum Beispiel an die Adresse geschickt hast, bewegen will, brauche ich halt eben den Private Key, der zu dieser Adresse passt. Also der Private Key wäre so, wenn man in dieser Kontoanalogie bleibt, sowas wie das Passwort zu dem Konto, wo die IBAN eben der öffentliche Schlüssel ist.
Okay,
Und
wenn
wenn man den
ich,
halt verliert, ist es
ja.
schlecht, weil es gibt halt niemanden, der einen den wieder schicken kann, weil es gibt ja keinen zentralen Ansprechpartner in dem System. Das heißt, es ist der Private Key futsch. Ist
Dann,
leider auch der Zugang zum NFT-Futsch. Der NFT existiert weiter, aber für dich ist er leider verloren.
Ja, okay, das ist ungünstig.
Ja, aber man muss sagen, auch heutzutage gibt es ja gute Software, die eben da hilft. Man muss jetzt nicht mehr mit den Keys selber hantieren. Also wenn man da jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen versucht, dann ist es heutzutage nicht so einfach, einen Private Key zu verlieren. Andere Nachteile oder Kritik wäre vielleicht noch.
Jo, hau raus.
Der rechtliche Status ist halt im Moment schwierig zu beantworten. Also das ganze Thema, was man jetzt eigentlich erhält, wenn man das kauft, sei es urheberrechtlich, mit den Nutzungsrechten oder wie es ist, wenn man zum Beispiel von irgendeinem Kinofilm eine Sekunde filmt, die Sekunde als NFT verpackt und obwohl man überhaupt gar keine Rechte davon hat, das jetzt als NFT verkauft. Also halt letztendlich ja gegen bestehendes Urheberrecht verstößt.
Ja,
All
stimmt.
solche Sachen sind überhaupt nicht geregelt, weil es natürlich ein super neues Thema ist.
Ja.
Und die Rechtsprechung da natürlich nicht hinterherkommt. Und das sind natürlich einfach noch Fragezeichen. Das muss nicht zwangsläufig negativ sein, aber es ist halt vieles nicht klar geregelt. Das muss man auf jeden Fall so sagen.
Ja, also da gibt es noch ordentlich Regelungsbedarf in Anführungsstrichen, ja, wie du schon sagst, ne? Also theoretisch kann ja alles als digitales Gut hochgeladen werden, so wäre es letztendlich der Urheber. Also das
Ja,
prüft ja keiner
genau.
in dem Fall, ne?
Genau.
Okay, ja, sehr cool. Dann bin ich auch schon durch mit meinen Fragen und hätte jetzt nur noch eine letzte abschließende Frage und zwar zum Thema Ausblick. Ein Punkt wäre da bei mir gewesen, Metaverse, das haben wir jetzt schon angesprochen. Zweiter Punkt auch spielt so ein bisschen in diese Thematik rein, Play to Earn. Also da gibt es ja auch gerade so einen ganzen oder so einen Hype um das Thema Play to Earn. Das heißt, man kann mit Spielen quasi Geld verdienen. Kannst du das auch nochmal kurz erklären, beziehungsweise erklären, welche Rolle NFTs dabei letztendlich spielen oder wie die eingesetzt werden?
Also Play to Earn bezieht sich so ein bisschen auf den Bereich, dass man Videospiele tokenisieren möchte. Das heißt, man möchte dieses Konzept von Tokens mit in diese Videospiele bringen. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man verschiedene Items, sei es Sachen aus der Umgebung, in der man sich befindet, oder Skins oder was auch immer, sowas, was man auch in heutigen Spielen kaufen würde, quasi als NFT verpackt und man die durch das Spielen quasi erhalten kann. Das heißt, es sind häufig dann Free-to-Play-Spiele. Und wenn ich jetzt lange spiele, kann ich zum Beispiel ja, diesen Token als Belohnung dafür bekommen. Und dieser Token, das ist eben das Besondere, oder so soll es vor allem in der Zukunft sein, ist halt eben auch außerhalb von diesem Spiel was wert. Das ist eben so das große Neue, weil gibt es ja heutzutage auch schon so, dass wenn man länger spielt, kriegt man den und den Reward, irgendwie so eine Medaille.
Stimmt.
Aber wenn man das Spiel nicht mehr spielt, ist die Medaille absolut wertlos und außerhalb des Spiels kann man mit der Medaille ja auch nichts anfangen, weil kann man ja nicht irgendwie auf was anderes übertragen. Außerdem sind die Sachen natürlich auch schwer handelbar, wenn es halt nur innerhalb dieses Spiels funktioniert. Und wenn jetzt zum Beispiel ja, sich der Spielehersteller von heute auf morgen überlegt, wir schalten die Server ab, dann sind natürlich die ganzen Inhalte, die man im Spiel hat, auch weg, weil zentralisierte Instanz, wenn die sagt, ist nicht, dann ist halt nicht mehr. Und man könnte halt mit den NFTs das Ganze auf eine Blockchain bringen. Dann ist es halt einerseits unabhängig vom Spieleanbieter. Man hat halt die Möglichkeit, mit diesen Items außerhalb der eigentlichen Spieleumgebung zum Beispiel zu handeln, oder sie, wenn es technisch möglich ist, woanders einzusetzen. Das wird sich zeigen, wie weit das in der Zukunft möglich ist. Genau, das wären so Möglichkeiten. Und Play to Earn ist halt einfach, du spielst und kriegst NFTs als Belohnung und könntest dann diese NFTs zum Beispiel verkaufen und kannst dann quasi durch das Spielen Geld
Ja,
verdienen.
ja.
Das wäre so das Konzept Play to Earn.
Auch sehr spannender Anwendungsfall, finde ich. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Oder haben wir noch irgendein Thema, was nicht angesprochen wurde, was du gerne noch loswerden möchtest?
Also man könnte zum Ausblick gegebenenfalls noch neben Play to Earn erwähnen, dass es halt jetzt spannend wird, welche anderen Plattformen noch hochkommen. Also es gibt halt andere Blockchains, die halt sich zum Beispiel nur auf NFTs fokussieren. Das ist zum Beispiel die
Ah,
Flow-Blockchain.
okay, stimmt.
Da ist zum Beispiel schon ein sehr großes Projekt aus Amerika drauf, wo Sportkarten von der NBA drauf laufen. Oder wenn jetzt zum Beispiel Ethereum ihren Konsensmechanismus umstellen zu Proof of Stake, dadurch könnte das Transaktionskostenproblem halt deutlich kleiner werden. Das
Stimmt.
heißt, so diese ja, alles rund um die Plattform und die Infrastruktur und auch wie man zum Beispiel zwischen diesen Plattformen nachher eine Interoperabilität hinbekommt, könnte auch nochmal spannend sein und ja, interessant zu beobachten sein, ob dann das ganze Thema vielleicht nochmal mehr Fahrt aufnimmt, und dann auch breiter ausgerollt werden kann, vor allem dann, wenn die Transaktionskosten kleiner sind. Und natürlich, wenn sich die rechtlichen Fragen beantworten,
Ja.
dann könnte es natürlich auch echt spannend werden.
Ja, okay. Also noch einiges zu klären, aber auch noch einiges zu erwarten. Sehr cool.
Total. Und richtig spannend wird es dann im Metaverse, wenn man
Ja,
sich da
mega.
ein paar Sachen durchüberlegt, so da wird es dann wirklich
Ja, boah, auf
richtig
jeden
abgespaced,
Fall.
aber super, super spannend.
Ja,
Das.
das stimmt. Dann vielen Dank an dich, Tim. Wir sind durch mit der heutigen
Gerne.
Folge. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.